ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Das ist insgesamt ein Dilemma in unseren Medien. Sie sind zu staatstragend in dem Sinne, also ich bin auch sehr staatstragend, wenn es um Grundrechte und überhaupt unsere Rechtsnormen geht, die ich vielfach verletzt sehe. Und da müsste Medien machtkritischer sein, Machtanalysen machen. Und die fehlt oft. Man verlegt sich so aufs Benennen von Missständen, aber nicht im Sinne einer Machtkritik. Teilweise arbeitet man Macht damit sogar noch zu. Das ist ja das Gegenteil von vierter Gewalt.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucker im Gespräch.
Herzlich willkommen, Professor Dr. Sabine Schiffer. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Stell Sie kurz vor, Sie sind Sprachwissenschaftlerin, Medienpädagogin und Hochschullehrerin. Seit 2018 auch Professorin für Journalismus und Kommunikation. Im Januar 2005 gründeten Sie das Institut für Medienverantwortung, IMV, das Sie auch leiten. Es soll in unserem Gespräch um Medien gehen. Ich fand das Wort Medienverantwortung an sich schon sehr ansprechend und würde auch gerne damit anfangen. Also dieses Wort Medienverantwortung, welche Verantwortung haben denn Medien?
Vielleicht erstmal dazu, wie wir zu diesem Begriff gekommen sind damals. Eigentlich wollte ich das Institut für Medienpädagogik nennen. Und man hat uns dann abgeraten, weil das mit entsprechenden Instituten an Universitäten verwechselt werden könnte. Und wir waren ja kein Spin-off der Universität. Das wollte die Universität explizit nicht. Und haben uns dann was anderes überlegt und sind auf den Begriff Medienverantwortung gekommen und waren dann immer sehr glücklich darüber, denn die Medienverantwortung richtet sich, das ist ein weiterer Begriff, darunter kann man viel mehr fassen, und die richtet sich eben an Medienmachende und Mediennutzende gleichermaßen. Einerseits kann man ein Medienprodukt immer besser machen, da gibt's immer Luft nach oben oder Standards und Dinge, die da vermittelt werden müssen, das Handwerk, sag ich mal. Und auf der anderen Seite kann man den Mediennutzer auch nicht aus der Verantwortung lassen, denn wir interpretieren in die Darstellungen immer sehr viel hinein, zum Beispiel durch so einen Pars-pro-Toto-Reflex, ne? Dass man denkt, der kleine gezeigte Ausschnitt, der ja immer eine Auswahl sein muss, der wär's jetzt, und verallgemeinern gerne auf das große Ganze. Je weiter der Sachverhalt weg ist von uns selbst, umso eher. Und da kommen dann so Stereotype zustande, Verallgemeinerung, vor allen Dingen, wenn die Ausschnitte, die gezeigt werden, immer so Stereotyp bleiben. Und insofern hat auch jeder Mediennutzende Verantwortung gegenüber dem, was er sie sieht und daraus schließt. Und diese Prozesse bewusst zu machen, das ist eben unsere Arbeit. Also einmal auf der einen Seite Medienanalyse und auf der anderen Seite Medienbildungsangebote, um sich mit diesen Mechanismen auseinanderzusetzen.
Also es geht um beide Seiten, den Konsumenten und der die Medien erstellt, erschafft, schreibt, macht.
Ja.
Ich fand ja ich habe mir sozusagen auf der, sozusagen das Leitbild oder wofür das IMV steht, was Sie machen, durchgelesen. Ich fand einen Absatz sehr interessant, da würde ich Sie mal gerne fragen, wie das praktisch aussieht. Da steht nämlich, ich zitiere jetzt mal, begreift man, dass jede Art der Darstellung nur eine mögliche Konstruktion von vielen ist, dann wird deutlich, dass Medien keine Realität abbilden können. Das ist, glaube ich, für manche Leute wäre das ein Kracher, wenn sie jetzt noch nicht reflektiert haben, was Sie jetzt auch schon benannt haben, dass das, was Sie gerade konsumiert haben, ein Abbild ist, sozusagen eine Darstellung. Aus dieser Herangehensweise heraus, wie würde es praktisch aussehen, also für Medienschaffende vor allen Dingen, sich daran zu halten oder das immer wieder im Hinterkopf zu halten? Wie mache ich dann Medien, wenn ich weiß, das ist jetzt nur eine Darstellung?
Ja, das ist es eben immer, ne? Gibt ja tausend Entscheidungen in Redaktionen, welche Nachricht kommt überhaupt durch. Also die Hauptarbeit in einer Redaktion besteht ja aus Weglassen, aus Auswählen und Weglassen. Damals war ja der stellvertretende Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten bei uns, auch zur Institutseröffnung. Und der hat immer gesagt, bei allem, was über den Ticker kommt, drucken wir am nächsten Tag 3%. Das heißt, die Hauptaufgabe ist sozusagen zu entscheiden, was bringen wir nicht. Und da kommen dann lauter Stereotype zum Tragen, ne? Was halte ich für relevant? Da gibt's ja die sogenannten Nachrichtenwertfaktoren, die übrigens Johann Galtung ganz klar als Kritik gemeint hatte an den Stereotypen meistens einer bestimmten Schicht entstammenden Journalistinnen, die dann eben entsprechend nach ihrem Gusto angeblich objektivierbare Kriterien, aber dann eben vielleicht ganz viel Relevantes weglassen. Das kann man momentan ganz gut sehen bei vielen Themen, wenn man Deutsche mit internationalen Medien vergleicht, was dort als relevant erachtet wird oder eben hier in Deutschland. Und dann muss ich mich für Worte entscheiden. Ich muss Bilder erwählen, vielleicht nur Bildausschnitte. Mhm. Der Vorsitzende unseres Förderkreises im Institut, der war Radiojournalist und der sieht zum Beispiel immer an gewissen Nachteilen bei allen bildgebenden Medien. Also als Radiojournalist fühlte er sich freier, weil er nicht von den Bildern abhängig war, wie berichtet wurde. Auch da bleibt dann natürlich das Konstruieren durch Worte. Also bezeichne ich einen Angreifer irgendwo als Terroristen, als Rebellen, als Freiheitskämpfer. Jedes Mal werfe ich eine völlig andere Perspektive auf den Sachverhalt und dessen ist man sich, glaube ich, auch bewusst. Also zum großen Teil, es wird ja in Redaktionen auch sehr viel diskutiert, ist das jetzt die richtige Bezeichnung? Haben wir da vielleicht durch zusätzliche Marker hier zu sehr geframed, die eine Richtung betont, das andere weggelassen? Also das wird ja immer wieder auch diskutiert. Zwar, glaube ich, vor Corona in den Redaktionen stärker. Mhm. Diese interne Blattkritik oder Medienkritik, das ist dann in dieser Zeit ganz stark weggefallen. So wurde es mir aus dem journalistischen Maschinenraum berichtet. Sind alles so Dinge, die man auch dem Nutzenden mitteilen muss. Also wir haben sehr viele Debatten, wo ich den Eindruck habe, Leute, ihr diskutiert hier über einen Medieneindruck, aber gar nicht über den Sachverhalt an sich. Das wird sehr oft verwechselt. Und da haben Medien eben natürlich eine große Verantwortung, aber sie können das auch nicht komplett reparieren. Man kann nichts eins zu eins abbilden. Man kann nicht sagen, was ist. Ein langjähriger Journalistenausbilder, und das hat dann hier die Redakteurin vom Tagesspiegel immer wieder wiederholt, hat immer gesagt, zum Glück passiert jeden Tag nur so viel, wie in unsere Zeitung passt. Mhm. Ne? Also da wird das ja doch deutlich, auch dieses Bewusstsein, dass man die Welt einfach nicht abbilden kann. Und solche Mythen sollte man gar nicht verbreiten.
Mhm. Ich habe ein Interview mit Ihnen gesehen, was Sie jetzt weglassen sagen. Also der Hauptteil ist weglassen.
Entschuldigung, ja? Stichwort ist Realitätskonstruktion. Mhm. Das klingt so nach Absicht und Bewusst- und Manipulationsabsicht. Aber auch wir werden jetzt heute hier eine Realität konstruieren durch die Aspekte, die wir besprechen und die, die wir nicht besprechen. Mhm.
Aber da drin steckt ja schon auch eine große Macht. Also das finde ich dabei so interessant, weil jetzt egal welches gesellschaftliche Thema, Leute konsumieren irgendwelche Medien und der Medienschaffende, Redakteur, wir hatten ja zum Beispiel auch Alexander Teske, der ja auch berichtet wie Sie, dass ein Großteil darum ging, was bringe ich überhaupt? Was kommt um 20.15 Uhr? Das heißt, da ist eine große Macht darüber mitzuentscheiden, sagen wir mal wenigstens, was Leute denken zu einem Sachverhalt.
Nicht, was sie denken, worüber sie was denken dürfen.
Oder aber auch, was sie dann dazu denken, oder? Ich kann ja etwas so und so bringen.
Ja, das gibt die Medienwirkungsforschung so nicht her. Mhm. Also das ist wirklich eine schwierige Relation, mhm, genau nachzuweisen, dass jetzt Einstellungen so und so sind, weil das in den Medien sogar... Mhm. Da gibt's einige Untersuchungen, die wirklich sehr aufwendig gestaltet sind. Ich nenne mal eine von der Uni Jena, von Wolfgang Frinte und Nicole Hausecker. Das war ein sehr üppig gefördertes Projekt, das dann wirklich mal die Zusammenhänge nachgeforscht hat, also ob es dann an Mediensachen liegt, an Mediendarstellungen liegt oder an anderen Einflüssen, die es ja gleichzeitig auch immer gibt. Ne? Und dort war zum Beispiel dann die Aussage, ich glaube, das hieß Inszenierter Terrorismus, ist als Buch bei Springer veröffentlicht worden, ich habe den Titel jetzt nicht genau vor Augen. Dort war quasi das Ergebnis, dass viele Warnen vor islamistischem Terrorismus, das also von Ministerienseite oft kam, von politischer Seite oft kam und in den Medien eins zu eins gebracht wurde. Man wird ja dann auch gerne als Journalist gleich mitgenommen zu irgendwelchen Razzien und so. Und das hat nicht zu Angst vor Terror geführt in der Bevölkerung, aber Angst vor dem Islam geschürt. Mhm. Und da sieht man, wie komplex sowas ist. Das ist also schwierig zu sagen, die Agenda-Setting-Theorie, ne, dass das dann die Themen sind, die die Menschen für relevant erachten. Mhm. Und dann auch natürlich vielleicht relevantere Themen aus dem Blick verlieren, dass die Gefahr besteht. Und da kann man feststellen, ist natürlich eine große Verantwortung in den Redaktionen. Wir stellen fest, je höher in den Hierarchien Menschen sind, die dann entscheiden dürfen, umso stereotyper wird das, umso konservativer wird das. Und da ist im Grunde genommen, also wenn wir dann die Programme, nehmen wir mal einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Beispiel. Wir haben da mal eine sehr dezidierte Untersuchung gemacht in Erlangen damals, tatsächlich zum Islambild. Das war, nachdem meine Doktorarbeit erschienen war, wo jeder ein Medium wirklich komplett rund um die Uhr beobachtet hat. Und es war sehr interessant zu sehen, wir hatten wirklich eine differenzierte Darstellung über die ganze Zeit hinweg. Wenn man aber die Primetimes dazu genommen hat, also die aufmerksamkeitsrelevante Platzierung, die Hauptnachrichtenformate oder die Titelseiten von Zeitungen und Magazinen, dann war das eindeutig eine Verschiebung in Richtung Dramatisierung. Und so ist das ja auch oft, ne? Wenn dann aus so einer Razzia nachher nichts rausgekommen ist, dann kommt das entweder gar nicht mehr oder als kleine Meldung irgendwo im Innenteil. Das hat nicht die gleiche Aufmerksamkeitsrelevanz. Mhm. Und das macht natürlich alles dieses Shapen von Wahrnehmung. Das spielt dann schon eine Rolle auf das, was Leute befürchten oder denken oder glauben oder nicht. Aber wir können ja an Umfragen gerade ganz gut sehen, dass beispielsweise die ganze Propaganda, die läuft, in Sachen Aufrüstung, werben für mehr Aufrüstung und diese Dinge, dass die bei den Menschen gar nicht verfängt. Also die Mehrheit ist nicht empfänglich für diese Dinge. Und ich habe den Eindruck, das scheint ein Elitenprojekt zu sein.
Da will ich gleich mit Ihnen auch hingehen. Aber ich würde dagegen halten, dass es Erhebungen gab, die zum Beispiel zeigten, dass die Menschen in Zeiten von Corona ihr Risiko, daran schwer zu erkranken oder sogar zu sterben, massiv überschätzt haben. Und da würde ich dann denken, naja, woher sollten sie das haben? Wahrscheinlich aus täglichen Meldungen über irgendwelche Corona-Toten, Infektionsfälle und überfüllte Krankheiten. Und dann entwickeln die doch die Leute auch eine Einstellung zu zum Beispiel Corona und denken, oh Gott, ich bin total in Gefahr, obwohl die Zahlen so nicht waren. Also da würde ich sagen, na klar, dann Einfluss, hat Medien Einfluss auf die Wahrnehmung dieses Problems.
Ja,
oder?
Das war ein stark angstbesetztes Thema, also ein sehr emotional starker Faktor. Man wusste nicht genau, wie, wo, was. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich damals nichts entscheiden musste. Man wusste das nicht genau. Und allein durch das Vermelden von absoluten Zahlen, die man nicht in Relation gesetzt hat zu den sonst üblichen absoluten Zahlen oder zu Todesfällen in anderen Kontexten, konnte dieser Eindruck tatsächlich entstehen. Und da haben wir vielleicht hier so einen Zusammenhang, aber allein auch durch die Massivität. Das war ja jeden Tag, das war ja kontinuierlich so. Ja. Und wer hätte sich jetzt umgekehrt getraut, weniger dramatisierend, ja eigentlich im Sinne einer vierten Gewalt hätten wir das gebraucht, gerade immer gegenüber staatlichen Maßnahmen und so, eine gewisse Pluralität an wissenschaftlichen Erkenntnissen und so weiter. Ich habe ja dazu eine kleine Sache veröffentlicht, zusammen mit Herrn Hartmann über die Spiegel-Berichterstattung in dem Kontext, war ja sehr auffällig, dass der Spiegel ein Jahr lang alles an bestimmten Thesen als Verschwörungstheorie abgetan hat und ein Jahr später, nachdem ausgerechnet die CIA, also ein Geheimdienst, gesagt hat, so jetzt dürfen wir auch mal in diese Richtung, sollte man mal in diese Richtung recherchieren, der Spiegel seine gesamte Berichterstattung komplett umgekehrt und so getan, als gäbe es jetzt, hätte er jetzt eine Neuigkeit entdeckt und die bringt er jetzt, wie immer, er weiß ja Bescheid. Das war so der Hauptframe, der Spiegel weiß Bescheid, er sagt euch, was Sache ist. Und hat in diesem Beitrag dann alle möglichen Studien veröffentlicht, die mindestens 8 Jahre alt waren, die man also im Jahr vorher im Sinne einer vierten Gewalt auch bereits hätte veröffentlichen können. Und damit hätte man natürlich das gemacht, was Journalismus eigentlich ist. Journalistische Haltung ist ja, einen Diskursraum zu ermöglichen. Und alles andere ist Gesinnung. Wenn man meint, so ist es und ich muss den Leuten jetzt sagen, wo es lang geht. Und da werden auch oft die Begriffe verwechselt. Ja. Und das sehen wir ja jetzt auch bei anderen Themen, dass diese Diskursräume sich eher verengen und man das anscheinend auch hinnimmt, auch wieder aus Angst und Ängstlichkeit, in diesem Fall vielleicht vor Reputationsverlust oder sonst ein Ding. Aber da ging es ja sozusagen um Leib und Leben. Und ich glaube, da ist das Einfallstor für solche Ängste einfach viel, viel größer. Ich glaube, Michael Moore hat das ja schon in seinen kritischen Filmen, also Columbine und so, dieses Angstschüren, wie das gezielt funktioniert, sehr gut aufgearbeitet. Hätten wir schon wissen können.
Ja, da spricht ja auch Mausfeld von Angsterzeugung als Herrschaftsinstrument. Vielleicht, ich bleibe nochmal ganz kurz bei Corona, ich will aber noch woanders hin, weil das war der Ausgangspunkt auch dieser Gespräche hier, weil frühzeitig feststellbar war, dass die proklamierte Gefahr nicht dem entspricht, was faktisch da ist. Also ich habe sozusagen Interviews geführt mit einem der meistzitiertesten Epidemiologen, der meinte, ja, also April 2020 spätestens wusste man, wen es betrifft, wer ungefähr gefährdet ist, und man hätte das auch so kommunizieren können. Das ist aber nicht passiert. Wir hatten jahrelang ein wirklich, man kann fast sagen, faktenfreie Berichterstattung, jetzt bis auf ein paar Ausnahmen. Können Sie sich erklären, wie es funktioniert? Dass, also reicht es zum Beispiel, wenn auch einfach genügend Redakteure genügend Angst haben, dass es ihnen selber schwerfällt zu verstehen, also zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, die Krankenhäuser seien überlastet, dann guckt man dahin, wo die Krankenhausbelastung aufgezeichnet wird, ohne Bilder oder so, einfach nur die Statistiken und sieht, die Krankenhäuser sind nicht überlastet. War das dann irgendwann technisch nicht mehr möglich, persönlich nicht mehr möglich? Haben Sie dazu eine Erklärung oder Einsichten zu in dieser Zeit?
Nee, ich glaube, das ist so eine Form von Tabu-Framing, ne? Das, ich nenne Ihnen gleich ein anderes Beispiel aus der Propagandaforschung, wo ich mich auch nicht geäußert habe, weil ich wusste, das geht gar nicht jetzt in diesem Kontext. Mhm. Hier in dem Fall war, und das ist insgesamt ein Dilemma in unseren Medien, sie sind zu staatstragend in dem Sinne, also ich bin auch sehr staatstragend, wenn es um Grundrechte und überhaupt unsere Rechtsnormen geht, die ich vielfach verletzt sehe. Und da müsste Medien machtkritischer sein, Machtanalysen machen, und die fehlt oft. Man verlegt sich so aufs Benennen von Missständen, aber nicht im Sinne einer Machtkritik. Teilweise arbeitet man Macht damit sogar noch zu. Das ist ja das Gegenteil von vierter Gewalt, ja, von diesem Idealtypus. Und das ist da so richtig durchgekommen. Ich meine, ich habe auch Herrn Tegnell beispielsweise sehr bewundert, der da ganz klar eine Stellung hatte und das einfach durchgehalten hat, trotz anfänglicher Zahlen, die ihn sehr unter Druck gesetzt haben. Aber in dem Land war das möglich, weil man hat offen kommuniziert. Mhm. Und bei uns folgt man der Politik. Und das war bei dem Thema so, und ich würde sagen, das ist bei vielen Themen so, und es ist jetzt vielleicht noch viel schlimmer als damals. Mhm. Und wer da sozusagen ausgebrochen wäre, also ich kann mich noch selber erinnern, allein eine Frage nach der Sicherheit von Impfstoffen, die ja nun mal eine gewisse Probezeit haben, die wir nicht hatten, ganz einfach faktisch so. Und es gibt keinen Impfstoff ohne Nebenwirkungen, gibt's nicht. Das konnte man nicht ansprechen. Weil wenn man eine Frage gestellt hat, eine wissenschaftlich fundierte Frage, dann war man automatisch in der Schublade Corona-Leugner.
Oder Impfgegner.
Oder so.
Ja.
Genau. Und das war so völlig irrationaler Diskurs. Mhm. Ja, wer streckt dann seinen Kopf daraus? Eigentlich muss ich sagen, ich bin ja Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ne? Mhm. Ich finde, das sind unsere Medien. Wir finanzieren die. Wir müssen da viel mehr Anspruch haben und Einfluss haben und verlangen, dass der Programmauftrag wirklich erfüllt wird. Das kann ich bei allen anderen privat organisierten Medien eigentlich in der Form nicht. Mhm. Es sind Unternehmen. Aber hier ist sozusagen eine Verpflichtung uns allen gegenüber, und der ist finanziert. Das sind die gesichertsten Stellen im Journalismus überhaupt. Wenn die nicht den Mut haben, kritische Dinge anzusprechen, ja, wer denn dann? Hm. Ne? Ja, da muss man einfach sagen, ein breites Medienversagen. Und ich will Ihnen mal das andere Beispiel nennen.
Vielleicht sage ich noch dazu kurz, wir haben ja auch gesehen, Herr Skambrax, der beim SWR gearbeitet hat, der sich teilweise auch intern nur kritisch geäußert hat.
Ja. Der dann aber auch mit Krankschreibung sich auf ein Podium gesetzt hat. Es war natürlich ein gefundenes Fressen, um dann zu sagen, hier arbeitsrechtlich, ne, Deckel drauf. Hm. Sehr richtig. Er hat den Kopf vorgestreckt,
ja,
und
genau.
Das ist interessant eben, und das, was ich erfahren habe, oder da können jetzt die Kollegen ja mal Rückmeldung geben, ob das noch so ist, dass tatsächlich dieses interne Programmkritik abgeschafft wurde und auch seitdem nicht mehr stattfindet, dass man sich gegenseitig Sendungen spiegelt, war das gut, was war schlecht, was müssen wir verbessern. Das ist ja eigentlich ein gängiger Prozess, und den muss man ja nicht öffentlich machen, bleibt ja so. Aber wenn das nicht mehr möglich ist, und gut, war der Herr Skambrax natürlich sozusagen ein Beispielfall, der dann aber, ne, also ich weiß nicht genau den Zusammenhang seiner Entlassung, aber so, dieses Vorlugen, und ich will das mal an einem Beispiel aber deutlich machen. Als 2016/17, ich nenne das jetzt gleich mal Kampagne, mit den Jesidinnen losging, war mir sofort klar, das ist eine Propagandageschichte. Die Jesidinnen sind wirklich verfolgt. Mhm. Die waren es vorher, die sind es jetzt, wo sie abgeschoben werden. Und 2017 haben sie eine bestimmte Funktion erfüllt. Da wurden nämlich Waffenlieferungen an bestimmte Gruppen im Norden des Irak sozusagen propagiert, denen man sonst nie hätte Waffen liefern dürfen. Das nennt man in der Medienwissenschaft eine instrumentelle Aktualisierung. Das heißt, ein Fakt, das besteht, wird zu einem bestimmten Zeitpunkt hervorgebracht. Ob da jetzt irgendwelche Thinktanks dran gearbeitet haben, diejenigen, die ich fünfte Gewalt nenne, ne, Lobbyisten, Thinktanks, auch politische Akteure, PR, die dann entsprechend engagiert wird, oder wie das in die Medien gekommen ist, bräuchte eine breitere Untersuchung, das weiß ich nicht genau. Ich kenne das in anderen Fällen genauer. In dem Fall habe ich mir das von Anfang an gedacht, ich hätte mich nicht getraut, das zu sagen. Das wäre doch gewesen, ja, sie lassen die Frauen im Stich und so weiter. Das konnte man nicht. Und ich habe das inzwischen natürlich veröffentlicht, das steht sozusagen zur Diskussion. Und das meine ich aber mit dem Kopf hervorstrecken, weil ich will ja auch morgen noch was zu diesen Dingen sagen. Und ich kann natürlich nur die Dinge zur Verfügung stellen und hoffen, dass Medienmachende und auch Nutzende sich das aneignen, um solche Mechanismen zu verstehen. Gerade dieser humanitäre Spin, den wir ja in der Propagandaforschung schon immer beobachten konnten und besonders seit der NATO-Doktrin 1999, wo das ja drin steht. Es gibt auch ein Szenariopapier im Geheimdienst, wo das durchdacht wurde, dass man damals die massive Gegnerschaft zum Kriegseinsatz in Afghanistan, da war ja die Frage, was macht man, wenn der Widerstand in gerade Deutschland und Frankreich als führende europäische Länder in Aktivität umschlägt. Mhm. Also wenn sich die Bevölkerung nicht mehr ruhig stellen lässt, das ist ja auch momentan zu sehen, das Ruhigstellen funktioniert ja ziemlich gut. Das, was dann ist, wenn die aktiv werden. Und da wurde in diesem Szenariopapier durchgespielt, dann müssen wir Geschichten von Frauen und Kindern bringen. Das hat auch funktioniert, diese Geschichte der verstümmelten Bibi Aisha 2010, mitten in die Debatte um einen Abzug der ISAF-Truppen, nachdem WikiLeaks dieses Afghan War Diary veröffentlicht hatte, hat ja die Debatte beendet. War ja dann weltweit dieses Bild, oh Gott, dann würden wir ja solche Frauen im Stich lassen, die wurde zwar verstümmelt, während unsere Soldaten da waren. Es hat also auch gar nichts verhindert. Aber ich würde sagen, dieser humanitäre oder vermeintlich feministische Spin, der hat den Krieg nochmal um 10 Jahre verlängert.
Aber was Sie beschreiben, würde ja eigentlich auch bedeuten, dass, also Sie haben ja gesagt, ja, wer sich jetzt rauslugt, der kriegt Probleme und kann danach nicht mehr schreiben oder so. Es könnte Konsequenzen haben, sich zu zeigen in der Situation, wo es geschieht. Das bedeutet aber schlussendlich dann, wenn gerade ein Geschehen am Laufen ist, wo vielleicht was passiert, was Unrecht ist oder was großen Schaden oder Leid erschafft, wenn dann sozusagen die Stimmung so ist, dass sich nur wenige oder vielleicht keiner raustraut, dann ist dieses Geschehen im Gange, kann passieren und erst später kann man darüber sachlich reden, obwohl es eigentlich angebracht wäre, an dem Zeitpunkt, wo es geschieht, darüber zu debattieren.
So ist es. Und deswegen gehört in die Journalistenausbildung systematisch PR-Techniken. Wie wird gearbeitet, wie arbeitet diese fünfte Gewalt? Wie wird versucht, gerade Journalismus zu beeinflussen? Ich meine, im Stillen, Lobbyismus, Politiker, das soll man ja nicht mitkriegen, klar. Media Relations, also als Teil dieser PR, ist ja sozusagen die Königsklasse. Wenn ich weiß, dass da Werbung ist, da bin ich ja skeptischer, als wenn ich glaube, das ist ein journalistisch geprüfter Beitrag. Klar. Und da werden Standards verletzt. Sehr oft das Zwei-Quellen-Prinzip, ne, dass man sich dann von einer Quelle, die man für glaubwürdig hält, ich nenne mal das ISW, Institute for the Study of War, das ist ja ein Think Tank aus der Familie Newland Kagan. Das hat in unseren Medien großen Respekt. Die FAZ ordnet das manchmal ein, glaube ich, im ehesten. Aber ansonsten die Zeit, für die ist das eine seriöse, nicht weiter zu beurteilende Quelle hat. Ne? So. Und mehr so PR-Techniken zu erkennen. Und das nutzt eben nichts, wenn da einer rauslugt und sich den Kopf abschlagen lässt, sondern die Profession des Journalismus an sich muss ihre Standards anwenden. Immer. Immer.
Auch wenn es brenzlig wird.
Gerade wenn es brenzlig wird. Und es muss dann die Mehrheit sein und nicht irgendeiner, und die dann auch noch alle Angst haben vor irgendeiner Springer-Kampagne oder so, ja. Sondern, und deswegen bin ich auch gegen jede Art von besonders sensitiven Journalismus. Wir brauchen einfach nur die journalistischen Standards, und zwar bei jedem Thema. ausnahmslos.
Ja, das hatten wir schon mehrmals an diesem Tisch, dass das eben dann, wenn es brenzlig wird oder politisch sehr relevant, dann wird es scheinbar unmöglich teilweise. Vielleicht ist ein Beispiel, zu dem ich auch kommen wollte, wir sitzen jetzt hier gerade in Berlin und heute gibt es Schülerdemos in, ich habe mal von 40 Städten gehört, ich weiß jetzt gerade nicht die genaue Zahl. Und diese Schüler haben, ich sage jetzt mal salopp, keinen Bock auf Wehrpflicht. Die wollen sich, glaube ich, auch nicht mustern lassen. Und die gehen auf die Straße. Es wurde jetzt vorher auch gesagt, ja, aber es besteht die Schulanwesenheitspflicht. Und sie gehen wohl trotzdem. Sie positionieren sich also klar gegen eine Wehrpflicht. Das ist gerade deren Message. Und da sind wir eigentlich beim Thema, was... Also ich auch in Ihren Publikationen öfter lese, es geht um Krieg, Kriegstüchtigkeit, Russland, Ukraine, ein Thema, was uns jetzt schon Jahre beschäftigt. Wir hatten hier auch schon hochrangige Militärs sitzen zu diesem Thema, die wirklich eine andere Geschichte erzählt haben, als das, was jetzt hauptsächlich mir erzählt wird. Herr Pistorius, glaube ich, gestern gesagt, wir müssen so ein bisschen umschalten von Kriegswirtschaft auf Zivilwirtschaft. Das darf man nicht mehr so voneinander differenzieren.
Was dann eine Kriegswirtschaft ist, ja.
Genau, weil ja auch schon gesagt wurde, wir sind nicht mehr ganz im Frieden. Ich weiß es nicht, das Wording. Wir sind nicht mehr nur im Frieden oder so. Das heißt also, viele Menschen, ich inkludiere mich da mal, sind natürlich durch die Berichterstattung einer vermeintlichen Kriegsgefahr und Bedrohung affektiert. Also es beschäftigt mich und viele andere auch. Und Sie haben dieses Geschehen ja doch nah verfolgt. Wie erleben Sie aktuell die Berichterstattung zur Ukraine, zum Ukraine-Konflikt? Was fällt Ihnen da auf?
Wir sind ja hier im Sprechsaal. Ja. Hier habe ich 2014 eine Ausstellung kuratiert zur Ukraine-Berichterstattung. Die hat damals schon ganz stark versagt. Hm. Und das hieß im Osten nichts Neues. Dazu kann man die Begleitveranstaltungen hier noch auf YouTube einsehen von damals. Da hat sich nicht so wirklich so viel geändert. Und durch den russischen Angriff, wodurch sich übrigens Russland wirklich ins Unrecht gesetzt hat, ne? Also das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg und eine Dummheit, weil es geht ja um was anderes, ne? Die gegenseitigen Sicherheitsinteressen, wie Johann Galtung sagen würde, solve the underlying conflict. An dem sind die beiden nicht Friedenstauben, Trump und Putin, eigentlich gerade dran, und es wird von den Europäern sabotiert, wenn man mal so will. Ja, das sage ich jetzt mal so als meine persönliche Einschätzung. Medienanalytisch muss man feststellen, dass ganz stark diese Floskeln, nennt man mal, oder Spins aus der offiziellen Politik nachgebetet werden. Man könnte sich ja mal als vierte Gewalt einschalten und gucken, was ist denn da Basis? Also wenn es jetzt um Wehrfähigkeit geht, ich rede jetzt mal von Wehrfähigkeit, nicht Kriegstüchtigkeit, da könnte man ja mal ausrechnen, wie es wäre, wenn alle Soldaten, die jetzt weltweit im Einsatz sind, Bundeswehrsoldaten, nach Deutschland zurückkämen, um hier die Gefahr abzuwenden, mitsamt ihrem Material, da hätten wir mehr als genug, ne? Mhm. Das habe ich jetzt noch in keinem Medium gelesen. Und so ist es bei vielen Dingen, dass man auch, weil viel völkerrechtliches Wissen fehlt. Mhm. Also das ist ja ein ganz komplexes System, das Völkerrecht. Und sehr oft wird mit dem humanitären Völkerrecht gearbeitet, argumentiert. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker oder auch das Staatsvölkerrecht, das fällt sehr oft hinten runter oder wird gezielt selektiert eingesetzt. Also beispielsweise bei dem Kampf der ETA um Selbstbestimmungsrecht der Völker in Spanien, da wurde immer gesagt, na, hier müsste das Staatsvölkerrecht eingehalten werden, die Grenzen dürfen nicht verschoben werden. In Palästina spielt das gar keine Rolle, ja? Ist überhaupt so gut wie nicht die Rede davon, was da an Selbstbestimmungsrecht verletzt wird. Und in Staatsvölkerrecht in Sachen Libanon, Grenzverletzung, Syrien und so weiter, wollen wir gar nicht von reden. Mhm. Das dürfte man sich als Medien ja eigentlich so gar nicht auftischen lassen im Sinne einer vierten Gewalt. Das Problem ist aber, wenn man sich in diesen ganzen Differenziertheiten gar nicht genug auskennt, dann ist man eben auch schnell Opfer von solcher strategischen Kommunikation. Ja? Mhm. Und die dann zum Beispiel Dinge veröffentlicht, wo Recht verletzt wird, humanitäres Völkerrecht wird ständig verletzt, das stimmt, und vielleicht gar nicht erkennt, dass das aber hier sehr selektiv angemahnt wird. Also das, was man in Bezug auf die Ukraine kritisieren kann, das trifft auf ganz viele andere Regionen auch zu, wo man es nicht kritisiert. Und es ist nicht nur mit der Nähe hier in Europa erklärt und auch nicht mit Grenzverletzungen, die es nicht geben darf, weil die gab es ja 99 auf dem Balkan oder in dieser Zwischenzeit, die übrigens der Einsatz damals nichts mit den Bosniern zu tun hatte, die man am langen Arm hat krepieren lassen. Das war 4 bis 5 Jahre vorher. Mhm. Dieser Einsatz hat die Weltkarte neu geschrieben. Und deswegen sage ich immer, wir sind im Jahr 26 der neuen Weltkriegsordnung. Weil die NATO-Doktrin von 99, auch wenn die Autoren das vielleicht gar nicht so begriffen haben, ich habe da auch mit einigen Militärs diskutiert, die das differenzierter sahen, heute kann man sagen, die drei genannten Gründe für den Krieg, das ist das, was gerade die Vorgehensweise hier bestimmt, nämlich die humanitäre Intervention, natürlich nur da, wo es geopolitische Interessen gibt, Sicherung von Ressourcen und Ressourcenwegen, also so nach dem Motto, wer hat unser Öl unter den Sand der Muslime gebracht? Und ich werde manchmal etwas zynisch bei diesen Dingen, wie Sie merken. Und eben auch starke Migrationsbewegungen, die natürlich die Folge dieser Weltwirtschaftspolitik sind. Ohne eine gerechte Weltwirtschaftspolitik wird es noch schlimmere Klimakatastrophen, noch mehr Krieg und auch noch mehr Flucht und Vertreibung geben. Und wenn diese Zusammenhänge ignoriert werden, dann ist das Ergebnis Krieg, ganz klar. Und das wäre dann die Aufgabe der Medien, das entsprechend zu adressieren, dass die Schüler jetzt und die jungen Leute bei ihrer direkten Betroffenheit jetzt beginnen, kritisch nachzudenken, ist ein ganz nachvollziehbarer Prozess. Ich finde es interessant, dass sie medial nicht so konstruktiv begleitet werden in der Breiten, habe ich den Eindruck. Mhm. Gab es jetzt vom ZDF einen Ratschlag, dass man das sich doch nicht eine Schulkritik da, weil das ist eigentlich nicht erlaubt während der Schulzeit und so weiter.
Aber wir hatten ja zum Beispiel Fridays for Future war auch am Anfang in der Schulzeit, oder?
War auch kritisiert. Aha. Also da tun jetzt viele so, als hätten Medien das unterstützt. Das war anfangs nicht der Fall. Also da ging es viel um Schulpflicht und so weiter. Das muss man noch mal genauer nachschauen. Nee, das war auch nicht. Das hatte gestört und das ist eben interessant, wie dann unsere Medien eher zum Sprachrohr der Regierenden werden, ne? Ich bin immer beim Kasseler Friedensratschlag, wo sich die Friedensbewegung ja trifft, einmal im Jahr. Und in diesem Jahr erstmalig waren ganz viele junge Leute da. Man merkt, dass dieses Thema sie politisiert. Und das ist eigentlich gut so, über die Frage der Wehrpflicht hinaus. Denn natürlich brauchen wir in einer Demokratie Menschen, die über Politik nachdenken. Und dazu bräuchte es natürlich Medien, die diese Öffentlichkeit auch versammeln und eben diesen Diskursraum ermöglichen. Wenn der nicht da ist, dann gehen die Leute woanders hin.
Und ich gerade in dem Fall, sind diese jungen Menschen ja sowas von direkt betroffen von potenziellem Krieg und Frieden in unserem Land. Das ist ja, also für mich absolut nachvollziehbar erscheint, dass Sie jetzt mal sich melden. Ich finde bei diesem...
Die entscheiden, müssen nicht hin. Ne? Das ist ja ein struktureller Nachteil oder Vorteil oder Verzerrung, wenn man so will. Ne?
Ja, deswegen können Sie wahrscheinlich auch leichter so entscheiden. Für mich interessant, ich gab jetzt ein Beispiel, da war Frau Wagenknecht bei der Welt, hatte so ein Mini-Kurz-Interview, wie ist gerade so die Lage. Und da wollte sie, da kam sie darauf zu sprechen, wir sind auch beim Ukraine-Konflikt, dass es ja bereits vor Jahren schon die Möglichkeit gegeben hätte auf eine Waffenruhe. Und es war schon fast zu Ende verhandelt und der Westen intervenierte, in dem Fall war es die Person Boris Johnson, und das wurde im Prinzip abgelehnt. Und das wollte sie dann sagen, weil sie meinte, ja, da hätte die Ukraine viel bessere Resultate erzielt als jetzt. Jetzt sind wir irgendwie Jahre später, das ist viel schlimmer. Und dann wurde dieses Interview ad hoc abgebrochen und sie wurde sozusagen offline geschaltet und der Weltreporter, also man weiß ja von der Welt, dass sie eher NATO-nah stehen, aber der Weltreporter sagte dann, wir müssen das jetzt ganz schnell einordnen. Und es wurde richtig hektisch. Und das ist was mir jetzt auf Medienseite oft auffällt, ist, Es muss immer nur einseitig die Bedrohung sein. Also es gibt immer nur Putin ist der Feind, der will sogar Deutschland angreifen. Obwohl er selber mehrfach gesagt hat, es erscheint absurd. Auch wenn man sich einfach nur die Kapazitäten anguckt. Und es ist ja kein Militär-Talk.
Also die NATO hat ja auch mal ein Vielfaches mehr da zu bieten.
Genau.
Insofern ist das natürlich eine Chimäre.
Ja.
Und, ich erinnere mich an das, da war dann die Debatte, technisches Problem oder nicht und so weiter, ja, weiß man nicht. Das ist ja im Grunde genommen das, was Michael von der Schulenburg sagt, der ehemalige stellvertretende Generalsekretär der UNO, der ja auf BSW-Liste auch als Nicht-Parteimitglied im EU-Parlament ist und sehr leidet unter diesem EU-Parlament. Das lohnt sich wirklich mal anzuschauen, wie da ich sage es jetzt mal böse, anscheinend Politik inszeniert wird. Mhm. Herr von der Schulenburg hat eben diesen damaligen Plan begutachtet. Und der versteht ja wirklich was davon. Der hat ja in vielen Konflikten auch entsprechend vermittelt und wäre sozusagen der Praktiker auf dieser Ebene. Man sieht ja, wie sehr präsent er in unseren Medien ist. Hin und wieder darf er mal in der Berliner Zeitung was bringen, aber sonst habe ich ihn wenig gesehen. Und eine ganz wichtige Stimme eigentlich. Und der eben genau das gesagt hat, dass Selenskyj damals einen sehr guten Vertrag ausgehandelt hat. Er war wesentlich daran beteiligt und es hätte ohne Gebietsverlust hätte man da das aushandeln können. Und das war nicht das Interesse von Großbritannien, was übrigens noch genauer nachzuprüfen wäre. Erstens, Großbritannien spielt eine unglaubliche Rolle hier in dem Kontext. Es spielt in unseren Medien kaum vor. Also lange Zeit war wirklich der britische Geheimdienst die Hauptinformationsquelle unserer Berichterstattung. Und eben die Intervention von Johnson ganz konkret. Und auch jetzt wieder in Sachen der Sabotage möglicher, ich mag das auch nicht Friedensverhandlungen nennen. Also ich meine, es ist ein Riesendesaster, diese ganzen Menschen da zu opfern, all die Jahre schon. Ich habe ja direkt 2 Tage nach dem Angriff im Februar einen Artikel geschrieben, Blaupausen für die Ukraine, wo ich zu dem Schluss dann komme, ne, am Ende wird das so und so enden und nach vielen, vielen tausend Toten mehr. Mhm. Warum nicht gleich auf diese völkerrechtlichen Basis zurückkommen? Und das war ja vorher auch möglich, wenn man das ernst genommen hatte. Aber es gab wohl Kräfte, die wollten diesen Krieg. Und dass es sich um einen Stellvertreterkrieg handelt, wissen wir ja inzwischen auch. Und ahnten man, aber ja, und ich sag's mal ein bisschen sehr pauschal, jeder Krieg, wirklich jeder, inklusive der Zweite Weltkrieg, wurde ich kürzlich kritisch nachgefragt, basierte auf Lügen und hätte auch verhindert werden können. Mhm. Wenn nicht bestimmte Wirtschaftsstrukturen ihn quasi ermöglicht hätten durch die Förderung von Faschisten, weil man sich dort kurzfristige Profite versprach. General Smedley Butler macht das ja ziemlich deutlich, War is a Racket und auch andere Untersuchungen, diese Betrug, der da eigentlich läuft und dass immer noch viele Leute an so Propagandamythen glauben und deswegen kann ich das nicht ernst nehmen, obwohl ich sehe, dass mit der jetzigen Polarisierung und Zurückstoßen, wie es betrieben wird, wie es mit Putin betrieben wird, seit über 20 Jahren eine Gefahr entstehen könnte. Und wenn dann unser Kanzler etwas über einen Atomkrieg schreckt ihn nicht, sagt oder so ähnlich, ich weiß das jetzt nicht wörtlich, dann stelle ich nur fest, er ist sehr wenig informiert. Denn wenn da die Automatismen, die da installiert sind, auch durch einen Fehler losgehen, so ein Atomkrieg soll genau 1 Stunde dauern, dann ist das Sache erledigt. Dann bringt nicht mal mehr der wirtschaftsfördernde Bunkerbau etwas Gewinn. Also da sollte man vielleicht wirklich mal etwas globaler drüber nachdenken. Überhaupt habe ich Hoffnung in den globalen Süden. Ich habe den Eindruck, da ist mehr kritischer Sachverstand als auf der Nordhalbkugel.
Aber spannend ist ja bei dem Thema, ist von der Medienseite her, dass diese Komplexität des Geschehens, diese Historie, diese inwiefern stimmt diese Aggression, inwiefern will hier jemand uns angreifen, das sind ja alles wiederum Angsterzeugungsnarrative, die nur deshalb greifen, weil Medien, jetzt ist immer schwer, jetzt pauschal zu sagen, aber schon generell eher gesprochen, es eben nicht schaffen, nicht wollen. Es ist, kann ja kein Versagen sein als Fehler, sondern es sind ja genügend Fachleute, die verstehen, das sind die ganzen Positionen dazu. Aber in der Komplexität werden sie eben nicht abgebildet.
Ja, ein Fehler nicht an allen Ebenen. Also ich sehe das halt bei Fortbildungen immer. Da sind junge Leute, die wollen das gut machen, wissen manche Dinge dann nicht oder kriegen das falsch gesagt oder so. Manche sind auch sehr kritisch, wo ich mich auch frage, wo haben die das denn jetzt her? Also es ist sehr ambivalent. Aber wenn ich beispielsweise so etablierte Akteure sehe, ich bin der Heavy Hearer, Listener Deutschlandfunk, ne? Und wie das so nennt man in der Sprachwissenschaft, kann man das immer feststellen, es gibt so faktizierende Wiederholungen, Prozesse, ne? Also da kommt ein Drohnen Flug. Inzwischen wissen wir, das wenigste waren Drohnen.
Ja.
So, und da gibt es den Verdacht, das könnte aus Russland sein. Hat sich nicht bestätigt, aber macht nichts. Im Laufe der Zeit wird das dann mit Definitpartikel, der russische Hybridangriff mittels Drohnen, ja, also ich nenne jetzt mal einen Namen, Stichwort Gesine Dornblöd, produziert ständig solche Dinge, wo ich denke, das ist eine erfahrene Journalistin, das kann der wirklich nicht aus Versehen passieren, ne? Weiß ich nicht, wie die Zusammenhänge sind. Es gibt da so ein Netzwerk von Frauen in der WIIS heißt das, Security International, muss ich mal genau nachgucken, wofür das Akronym steht. Weiß ich nicht, ob Frau Dornblüt da mitgeht, ist, ich weiß es von Sabine Adler. Und das
sind beides Journalisten beim Deutschlandfunk.
Genau. Und durch die Untersuchung von Uwe Krüger beispielsweise, den wir auch hier damals in dieser Reihe hatten mit einem Vortrag, der hat ja in seiner Doktorarbeit so Netzwerke untersucht und sogenannte Alpha-Journalisten, weshalb ich es völlig logisch finde, dass Herr Cornelius jetzt Pressesprecher der Bundesregierung ist. Das war er eigentlich damals schon, ne?
Der war nämlich vorher wo?
Bei der Süddeutschen, ne?
Ah ja, okay.
Und Uwe Krüger hat ja so eine Netzwerkanalyse eben genau mit solchen Alpha-Journalisten gemacht, die in bestimmten Thinktanks und Netzwerken tätig sind. Und ich würde mal sagen, es gibt eine Gruppe von Journalisten, die wissen genau, was sie tun und für wen sie arbeiten. Und es ist nicht so, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Da gibt's irgendwo einen Drahtzieher, der regelt das alles. Das wäre fast schön. Dann wäre es einfacher. Es ist ein komplexes System. Es geht hinein bis zu, dass die Leute glauben, sie machen was Gutes. Sie sind auf der guten Seite. Bis hin zu welchen, die das dann gar nicht so reflektieren, wo diese Dinge hinkommen. Bis hin zu Arbeitsprozessen, zum Beispiel Meldungen schreiben. Ja, die jungen Journalisten schreiben Meldungen, bevor das Bildmaterial da ist. Dann kommt das Bildmaterial 2 Minuten vor der Sendung, sind die ganzen Menschenmassen gar nicht auf den Straßen zu sehen. Mhm. Was machen wir dann? Umschreiben kann man die Meldung nicht mehr.
Archiv.
Also greift man ins Archiv, genau. Und dann haben wir Bilder, die gab's da gar nicht an dem Tag. Ne? So. Und so gibt's lauter solche Dinge. Also wir brauchen darüber eine Bildung. Also natürlich sollte das, also es ist kein jetzt Qualitätsstandard, ne? Darüber sollte man aber wenigstens aufklären. Also auch Transparenz könnte schon viel helfen. Mhm. Gibt's ja auch einen Transparenzpreis, den Medienspiegel, den finde ich sehr, sehr gut, weil das müsste mehr honoriert werden, dass man so dieses Zustandekommen deutlicher macht und damit auch gleichzeitig aufklärt, guck mal, das sind Arbeitsprozesse, Produktionsprozesse, das läuft mal so und der hat Einfluss, dem glaubt man dann, während die anderen vielleicht andere Recherchen haben, aber denken, ist es nicht, oder dann mit den Dingen, die einfach nicht gebracht werden, weil dann in irgendeiner redaktionellen Stelle jemand sagt, nö, machen wir nicht. Mhm. So wie ich in der Zeit, ne? Ich werde ja nicht gedruckt, Schiffer wird nicht gedruckt. 20 Jahre her, ich weiß nicht, ob das noch gilt, aber damals sollte was zu meiner Doktorarbeit veröffentlicht werden, das fand dann nicht statt. Wer auch immer diese Weisung gab. Die Journalisten, die das machen wollten, mich da schon interviewt hatten, die gab's ja auch. Ne? Also ich kann das nicht so pauschal dann sagen, da ist immer einer, der kontrolliert alles, aber es scheitert dann an bestimmten Stellen. Ja. Und darum ist das mediale Produkt, das wir sehr oft zu sehen bekommen, viel schlechter, als es sein könnte.
Das bringt mich zu einem weiteren Konflikt, das Thema Gaza. Wir sitzen jetzt hier auch umgeben von Bildern, weil hier ist eine Ausstellung dazu. Und ich würde dazu gerne auch Ihre Meinung hören. Mich hat es doch ein bisschen schockiert, weil ich in einer gewissen, habe ich auch im Vorgespräch gesagt, einer maßnahmenkritischen Medienblase, wo irgendwie, ja, Grundrechte sind wichtig und Kindeswohl und da müssen wir gucken, ist die Verhältnismäßigkeit gewahrt. Und dann gab es Medien, die haben sich sozusagen in meinem Wahrnehmungsgefühl umgedreht und gedacht, ja, aber jetzt, ob jetzt da in Gaza noch Kinder sterben oder ob das überhaupt, da gab es sogar Leute, die meinten, ja, gibt es da überhaupt Zivilisten, wo ich dachte, hey, wir haben doch gerade für Grundrechte, also für Menschenrechte, für Menschenwürde gekämpft, zusammen gegen einen übergriffigen jetzt Hygienestaat sozusagen und jetzt dreht sich's um. Und habe dann aber auch erfahren, dass ich aus einer Blase rausfalle, weil ich da jetzt eine andere Meinung zu habe. Und dann begann sozusagen mit mir das, ja, bist du vielleicht Antisemit? Und dachte ich, hä? Du hast doch gerade jahrelang erlebt, dass du als Corona-Leugner, Wissenschaftsfeind, wurdest du bezeichnet, weil du die Maßnahmen des Staates oder deren Verhältnismäßigkeit in Frage gestellt hast. Du weißt, wie das ist, du kennst es. Und jetzt drehst du dich um und benennst jemanden, der die Verhältnismäßigkeit eines anderen Vorgehens, eines anderen Staates kritisiert, genauso wie du bezeichnet wurdest. Also das konnte ich nicht nachvollziehen, wie man sich sozusagen auf einem Bierdeckel so umdrehen kann, aber vielleicht nehmen das die Leute anders wahr. Wir hatten auch schon Herrn Fabian Goldmann, der hier sehr weitreichende Analysen gemacht hat zu der Berichterstattung. Wenn es mehr interessiert, der kann da wirklich vertieft reingehen. Aber mich würde es auch von Ihnen interessieren, wie bewerten oder sehen Sie die Berichterstattung zum Thema Gaza?
Also zuerst mal zu der Bubble würde ich gerne sagen, die hat den Lackmustest nicht bestanden. Mhm. Ne? Also dann waren es doch nur, wie soll man sagen, Scheinargumente für ein anderes politisches Ziel vielleicht. Weiß ich, müsste man sich genauer anschauen. Mhm. Tatsächlich ist gerade bei diesem Thema wirklich fest, also es gibt Ausnahmen, aber in der Breite ein großes Medienversagen. Ja, also ich meine, wie kann man denn 2 Jahre sich ruhig stellen lassen und dieses Abschlachten ansehen? Ich dachte, es gäbe ein Nie wieder. Mhm. Ein universelles, universalistisches Nie wieder. Das gilt ja jetzt schon nicht für Krieg, ne? Das war ja eigentlich damals, hieß es ja nie wieder Krieg. Gilt da seit 99 schon nicht mehr. Spätestens. Und also es galt ja nie, muss man mal dazu sagen. Also die während der Entstehung des Völkerrechts und der anderen Rechtsnormen, also auch durch die Nürnberger Prozesse und so weiter, haben ja die Kolonialmächte und die USA weiter Kriege geführt. Mhm. Diese Verletzung war ja kontinuierlich da, deswegen sind sie auch teilweise so unglaubwürdig, ne? Aber die sind ja wirkliche Errungenschaften und wir stellen fest, das soll nur selektiv angewendet werden. Das kann ja nicht sein. Mhm. Und was wir da haben, ist eine riesige Irrationalität, die hat was mit dem, glaube ich, deutschen Befindlichkeit zu tun, zu glauben, sich zu wünschen, zu hoffen, wir hätten jetzt alles super aufgeklärt. Nee, das haben wir nicht. Mhm. Also die Tondokumente der Auschwitz-Prozesse in Frankfurt, Fritz Bauer, sind da jetzt öffentlich im Internet nachhörbar. Ne? Schon damals gab es die Schwierigkeit, das wollte man nicht hören, hat man gedacht, okay, aber dann 68er und dann kam ja diese ganze Aufklärung. Nein, was wir gemacht haben war, wir haben die Gruppe der Juden, die homogen als bösartig dargestellt war, in eine gute Gruppe sozusagen umgemädelt vom Antisemitismus und Philosemitismus. Das sind zwei Seiten der gleichen rassistischen Medaille. Mhm. Damit tue ich immer noch so, als wäre es eine andere Gruppe, als gäbe es da nicht Menschen wie Sie und ich und andere, mal solche. Also keine menschliche Gruppe in dem Sinne, sondern eine idealisierte. Und die finden wir jetzt alle toll und die unterstützen wir jetzt. Also jeder Rassismus beginnt mit der Homogenisierung einer Gruppe.
Durch diese Pauschalisierung,
oder? Ja, das meine ich damit. Mhm. Sozusagen pauschal alle gleich machen und für entweder böse oder jetzt gut erklären. Das kann nicht die Aufarbeitung gewesen sein. Mhm. Und das konnte man ganz gut sehen. Das Zentrum für Antisemitismusforschung hier in Berlin hat sich ja da sehr weit entwickelt, dass man zunächst mit der Antisemitismusforschung, um das alles zu verstehen, dann auf die Antiziganismusforschung ausgedehnt hat und auf weitere andere, nämlich bis hin zu Stereotypen über die DDR eigentlich. Diese Muster der Andersmachung bestimmter Menschengruppen, die man dann nicht in gleicher Weise hört, die dann nicht das gleiche Rederecht haben, die nicht sozusagen als rational anerkannt werden und Schlimmeres, wie wir jetzt sehen mit den Palästinensern, da nimmt man sogar deren Töten in Kauf, dass all diese Dinge eigentlich wissenschaftlich da wären, aber offensichtlich nicht in gleicher Weise anerkannt werden, sondern, und da kommen natürlich dann Pressure Groups ins Spiel, das dann als Relativierung von Holocaust oder auch als Relativierung von Geschichte gebrandmarkt wird. Und das Interessante ist, dass das Umgekehrte immer gilt. Das ist Relativierung von Rechtsnormen. Mhm. Und das können wir jetzt in der Breite sehen. Und die Pressure Groups, die sind nicht zu unterschätzen. Ich würde Springer übrigens da direkt dazu zählen. Aber das ist sozusagen nur der mediale Arm. Es gibt strategisch denkende Thinktanks, die das übrigens, ich würde gerne noch einen Thinktank erwähnen in Bezug auf die Ukraine-Berichterstattung, der hier für Deutschland sehr relevant ist. Vielleicht kommen wir noch allgemein auf Stiftungen und Thinktanks zu sprechen. Mhm. Hier gab es konkrete Thinktanks, habe ich auch mal in einem Vortrag genauer dargelegt. Beispielsweise, ich nehme jetzt nur ein Beispiel, nehmen wir zwei, das Root-Institut aus Israel, aus Tel Aviv oder aus Jerusalem, diesen Security Center. Das sind alles Ausgründungen von ehemaligen Militärs, oder Ministern oder so. Und die dann beispielsweise ganz klar einen Punkteplan entwickelt haben, wie delegitimiert man Kritik an israelischer Politik, damit man die Politik nicht ändern muss. Das ist das Ziel. Also Durchsetzung des Völkerrechts ist nicht das Ziel, sondern die Politik muss so weitergehen, wie sie ist. Und das ist die Landnahme, ne? Ganz klar. Und dort wurde eben diese Antisemitismus-Kampagnen auch mit ersonnen. Dann gibt es etliche Stiftungen in den USA und an anderen Stellen, wo das schon sehr weit gediegen ist. Es gibt Kooperationsvereinbarungen. Es gibt die Zielvorstellung, besonders auf die jungen Eliten vorzugehen, besonders an den Universitäten, die Asten, die Studierenden, dass da eben entsprechende Gruppierungen sind, die sozusagen hinter allem und jedem Antisemitismus wittern. Übrigens, das war nicht nur in Bezug auf Israel und israelische Politik, sondern auch an jeder Politik, jeder Kritik an dem kapitalistischen Wirtschaftssystem. Wurde sozusagen von der anderen Seite unterstellt, dass die Kritiker dahinter ja den Juden meinen. Also das war die Kampagne gegen Attac, gegen Blockupy. Über Jahre hinweg alles einstudiert, deswegen wusste man, wie das funktioniert. An den Universitäten, Göttingen, das waren so Vorreiter und da wusste man eigentlich, und das schafft auch Ängste unter den entsprechenden Beteiligten. Da sind unsere Medien für anschlussfähig und wenig kritikfähig, solche Kampagnen zu erkennen. Mhm. Weil natürlich, man will ja antisemitisch sein, niemand. Das sollte man ja mindestens aus der Geschichte gelernt haben. Was man aber anscheinend nicht gelernt hat, ist, dass es so viele verschiedene Juden gibt. Mhm. So viele, die jetzt nicht gehört werden, weil die nicht in dieses Narrativ passen, dass wir ja unbedingt jeden israelischen Staat unterstützen müssen. Jede Regierung, egal wie faschistisch sie ist. Das ist so eine völlige Distortion, was kann ich, Wegführung von dem eigentlichen Anliegen und bis hin eben zu einem ganz massiven antipalästinensischen Rassismus, der auch medial ganz stark befördert wurde und wird. Das hängt auch damit zusammen, wessen O-Töne hört man denn? Werden Palästinenser überhaupt menschlich dargestellt, außerhalb, dass sie ganz schlimme Opfer mal sind vielleicht? Mhm. Aber diese ganze Dehumanisierung, die jetzt stattfindet, der Scholastizid, das Wegbomben von Krankenhäusern und vor allen Dingen der konstruktiven Leute, die sich für friedliches Nebeneinanderleben einsetzen oder eben als Ärzte und Lehrer und sonstige Leute da konstruktiv wirken, die so massiv bekämpft werden, das müsste man ja eigentlich viel stärker auch in den Medien betonen. Und ich glaube, dass es hier zu einer großen Ruhigstellung geführt hat. Mhm. Es gibt zwar Proteste, die werden ja auch entsprechend bekämpft, aber insgesamt gibt es ja eine große Ruhigstellung, über die müssten wir mal nachdenken, warum man so ein massives Menschheitsverbrechen, und Gaza ist ein Beispiel, der Sudan ist ein anderes Beispiel übrigens, der ist medial nicht so präsent, der geschieht dann mehr im Stillen, aber auch da, wo es jetzt präsenter ist, nehmen wir das ja einfach hin. Gerade wird eine weitere Grenze durchs Westjordanland gezogen. Vor Monaten schon wurden große Schneisen geschlagen, dass man sehen konnte, da sollen Panzer auffahren können. Habe ich keine Berichterstattung in deutschen Medien gefunden. Da muss ich israelische konsultieren. Da findet man das. Mhm. Ja.
Aber mein Kenntnis ist, dass die Umfragewerte, die in Deutschland jedenfalls gemacht wurden, nicht dafür sprechen, dass die Menschen glauben, dass das da recht ist, dass das in Ordnung ist.
Genau.
Sehr, sehr viele sind eindeutig gegen Waffenlieferung, gegen irgendwie jegliche Unterstützung und sind der Meinung, das ist ein Völkermord, der da stattfindet.
Deswegen meine ich, das ist eben die Sache der Medienwirkungsforschung. Wir können nicht, man kann niemals sagen, das liegt an den Medien oder der Medien. Das ist so einfach nicht, einfach so eine Korrelation ist so nicht herzustellen. Da kann man es sehen, ne? Dass der gesunde Menschenverstand. Und so würde ich auch damals die Proteste 2014, der Anfang der Proteste gegen die Ukraine-Berichterstattung. Mhm. Es war so einhellig, so Stereotyp, dass viele Leute, die weder Ahnung von Medien noch von der Ukraine noch Russland noch sonst was hatten, einfach dachten, Leute, so einhellig kann das doch nicht sein. Mhm. Ich habe mir das extra angeguckt nach verschiedener Berichterstattung, bin dann mal hin und habe gesehen, was wurde gesagt, worauf haben die Leute geklatscht, wofür nicht. Das war sehr, sehr erhellend, habe ich dann in den Medien so differenziert nicht mehr gefunden, wo ich so den Eindruck hatte, ja, da sind Leute, die denken sich, so kann es nicht sein. Und vielleicht ist es das jetzt. Diese Masse Progressivität, die übrigens ja gerade andersrum behauptet wird, ne, wenn man sich mal die Kampagne gegen Frau von der Tann ansieht, dass man dort oder auch beim ZDF, als dieser Mitarbeiter da ermordet wurde, wo dann plötzlich eine Quelle auftaucht, eine israelische Quelle, die sagt, das war ein Hamas-Mitglied. Mhm. Man verletzt das Zwei-Quellen-Prinzip. Man sagt nicht, oh, da müssen wir mal nachgucken, wo ist denn hier die zweite Quelle, die das bestätigt, sondern man entschuldigt sich sofort für eine stereotype Berichterstattung, die es gar nicht gegeben hat, wenn sie den Herrn Goldmann da hatten. Und es gibt auch inzwischen andere Untersuchungen, die ja sehr genau das untersucht, auch in der Mehrheit zu gucken, diesen pro-palästinensischen, übrigens immer in Anführungsstrichen, ne, pro-palästinensischen Bias, den gibt's in unseren Medien gar nicht. Und pro-israelisch, wieder in ganz dicken Anführungsstrichen, kann ja nicht sein, dieses Land ans Messer zu liefern. Ich meine, wie will das da leben in der Nachbarschaft? So wie jetzt nicht, wird das nicht gelingen. Also diese Begriffe sind natürlich auch vollkommen stereotyp und schief und homogenisieren wieder irgendwelche Gruppen, die es so gar nicht gibt. Nein, ich habe den Eindruck, der gesunde Menschenverstand herrscht, aber nicht in den Eliten.
Ich will noch mal ganz kurz zum Vertrauen in die Medien kommen, weil das hat ja ein bisschen was damit zu tun, jetzt mit den Umfragewerten, die ich auch meinte.
Ja.
Weil ich habe mal noch was Interessantes rausgesucht von der Langzeitstudie Medienvertrauen der Uni Mainz. Und die haben geschrieben, das Vertrauen der Deutschen in die Medien ist seit dem Spitzenwerten während der Pandemie 2020 wieder auf das Niveau vor der Pandemie gesunken. Also spannend ist auch wirklich für mich immer noch, dass die Menschen so sehr den Medien vertrauten während der Pandemie. Das ist sozusagen jemand, der sich damit sehr tief beschäftigt hat, unfassbar. Aber egal, Ende 2023 stimmten 44% zu, dass man den Medien bei wichtigen Themen wie Umweltproblemen, politischen Skandalen vertrauen kann, was sozusagen dem Niveau vorher entspricht. Aber 44% ist ja trotzdem weniger als die Hälfte. Ist ja, also haben Sie, was ist Ihr Kenntnisstand? Vertrauen die Menschen den Medien sozusagen mehr, weniger?
Ich würde gern zuerst noch mal was zu der Studie sagen. Ja. Ich bin ja auf die Studie auch in meinem Buch Medienanalyse eingegangen. Ich halte die Vertrauensfrage für gar nicht relevant. Nach dem Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. So startet eigentlich das Buch, das ja dann so einen Methodenkanon an die Hand gibt, wie man Medien lesen kann, Media Literacy fördert, also Methoden der Analyse. Weil ich jedes Medium, egal ob jetzt unseren Beitrag oder andere etablierte Medien, andere. Man muss alles sozusagen auf Herz und Nieren prüfen können. Das gehört in ein Schulfach. Das nur so am Rande. Die Studie Medienvertrauen ist eine Meinungsumfrage. Das ist eben wichtig. Und wir haben sehr oft Meinungsumfragen, die dann auch repräsentativ irgendwas darstellen, was die Leute meinen. Aber es sind eben Meinungen. Mhm. Und daraus jetzt irgendwie abzuleiten, dass Vertrauen wichtig wäre. Ich würde mal sagen, Vertrauen ins System, dass wir da Dinge verhandeln können, die wichtig sind, das wäre wichtig. Da habe ich gestern Abend hier an der Uni mit dem besetzten Podium vorher drüber gesprochen. In der Hinsicht verstehe ich diesen Begriff Vertrauen. Mhm. Frau Sabura und Jabarine waren da dran beteiligt beispielsweise. Da, aber ansonsten ist der Frame, der durch sowas entsteht, ja, den Medien soll ich glauben und denen nicht. Mhm. Ich werde auch oft nach Vorträgen gefragt, wen soll ich denn jetzt lesen und wem soll ich glauben? Ich sage immer, nehmen Sie Ihre Lokalzeitung, dann sind Sie vor Ort informiert und können an Veranstaltungen teilnehmen. Und wenn Sie was Konstruktives tun wollen und Sie finden gute Beiträge, differenzierte Beiträge, wo auch immer, schreiben Sie in der Redaktion, verkünden Sie das und stärken Sie damit einem Kollegen den Rücken, der sich vielleicht mühsam damit durchgesetzt hat. Ja, so. Dieses Ganze, dann bewegen wir uns eben hier und wir nehmen das, was unserem Geschmack entspricht. Und das tue ich ja auch nicht, wenn ich den Deutschlandfunk höre. Ich würde aber sehr viel Gutes verpassen, was mir zufällig begegnet, wenn ich das nicht tun würde, wenn ich mich sozusagen nur noch bubblemäßig bewegen würde. Und das ist eine Gefahr für eine Demokratie. Deswegen ist es einerseits gut, dass sich unsere Medien ausdifferenzieren im Moment, weil wir brauchen mehr Druck und die Stimmmöglichkeiten. Darum habe ich Ihnen auch zugesagt für heute. Wir brauchen tatsächlich mehr Stimmenvielfalt, um deutlich zu machen, hier wird nicht alles, der Diskursraum wird von den etablierten Medien nicht gut gepflegt. Und wenn sie bestehen wollen, dann müssen sie das leisten im Sinne einer demokratischen Auseinandersetzung, Meinungsbildungsprozesse, Reflexion über Meinungsbildungsprozesse. Mhm. Und da ist sehr, sehr viel Luft nach oben. Und wie gesagt, gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen haben wir da einen Anspruch. Deswegen ist da auch meine Kritik oft stärker, obwohl sich die an allen Stellen anders auch verstehen. Aber diese Idee, Glaubwürdigkeit und Medienvertrauen, sozusagen als Idee, dann kann ich mich zurücklehnen und denke, wenn ich jetzt die Tagesschau gucke, bin ich gut informiert. Damit sind wir völlig auf dem falschen Dampfer. Gerade in der Ostberichterstattung konnte man das gut sehen. Also ich habe in der Zeit tatsächlich viel Democracy Now! Geschaut und Haaretz gelesen und Guardian, die jetzt nicht, war das Einzige, was ich an den Goldman-Studien kritisiert habe, dass er sehr gute kritische Medienanalyse für Deutschland macht. Und manchmal kommt so ein idealisierender Bug da rein, zu glauben, die anderen hätten das so viel besser gemacht. Nee, vielleicht besser als in Deutschland, aber da war auch noch viel Luft nach oben. BBC, die Debatte kennen wir ja gerade wieder. Und brauchen wir Prüfkriterien. Prüfkriterien, die wir immer an alle Medien anlegen. Bildanalyse, Sprachanalyse, Reihenfolgebeziehungen. Denn wie was angeordnet wird, entscheidet auch oft, was wir kausal füreinander wahrnehmen, weil wir alle in so einer Syntax denken, ne? Und eben dann einmal die machenden Reflexionen und einmal auch die nutzenden Reflexionen und dann solche Framing-Elemente. Ne? Das kann man mit Modi regeln oder mit entsprechenden Begrifflichkeiten. Da weiß die PR, wie sie arbeitet, die Spin-Doktoren, und das kann man lernen, um das besser zu erkennen.
Jetzt haben Sie gerade den ÖRR auch schon angesprochen. Der ist sozusagen ja sozusagen staatsvertraglich verpflichtet. Wir hatten jetzt hier schon mehrere Gäste, die aus dem ÖRR berichtet haben, also teilweise noch im ÖRR, teilweise nicht mehr im ÖRR. Mich würde noch interessieren, ob Sie denken, dass denn der ÖRR also Reform braucht und ob es überhaupt möglich ist, ihn zu reformieren, weil ich kenne auch Leute, die sagen, dieses Schiff ist of course whatever happens und es ist nicht änderbar, was da passiert, weil die Strukturen sind zu fest.
Ich will mal den Satz vorweg schicken, wer die konstruktiven Kritiker verschmäht, wird die destruktiven ernten. Und unsere Initiative für die Etablierung von Publikumsräten hat sich ja 2013 gegründet zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ist jetzt der Werbeblock, ne? Publikumsrat.de, wenn ich das darf.
Klar.
Das ging eben davon aus, dass wir ja dann mit der Einführung des Haushaltsbeitrags dieses Anspruch als Stakeholdergruppe nochmal stärken müssen und wenigstens Transparenz, wenn nicht sogar Partizipation und vor allen Dingen das Auflösen dieser Blackboxes der Rundfunkkontrollgremien. Also da werden ja entsandt von irgendwelchen Organisationen, die die Bevölkerung gar nicht abbilden, wo wir gar nicht genau wissen, nach welchen Prinzipien da die Leute entsandt werden. Wir haben da einige Untersuchungen auch dazu gemacht, unter anderem auf Journalistik Online veröffentlicht. Und da braucht es Strukturreformen und wofür wir immer angetreten sind, wir haben dann so bei der Eröffnungsveranstaltung die Erlanger Erklärung veröffentlicht, da ist zum Beispiel drin die Veröffentlichung der Archive. Ich meine, wir haben das alles finanziert. Warum steht uns das nicht zur Verfügung? Ja. Da gibt's natürlich diese Depublikationsverpflichtungen auch von EU-Ebene für die Marktgerechtigkeit im Medienmarkt. Die EU ist ja da anders verfasst als wir. Wir sind ja, unser Grundgesetz ist ja wirtschaftspolitisch neutral. Die EU-Verfassung nicht. Stammt auch aus dem Hause Bertelsmann. Think Tank. Und das heißt, dieser weitere, sagen wir mal, Qualitätsstandards. Und wofür wir angetreten sind, ist eine Strukturreform, unabhängig von Inhalt. Also was immer vermischt wird, weshalb wir auch bei anderen Initiativen nicht mitmachen, ist, dass dort inhaltliche Kritik mit Reformwünschen verbunden wird. So nach dem Motto, wenn es nach meinem Geschmack geht, dann ist es in Ordnung.
Ja.
Und das darf eben nicht sein. Es geht auch nicht um meinen Geschmack oder das, was ich jetzt wichtig und gut fände, sondern es geht um diese Pluralität und das, was wir für eine demokratische Aushandlung brauchen. Da könnte man über Reformen nachdenken, wie in der Schweiz beispielsweise, wo ja der ÖRR ganz anders organisiert ist als Verein von unten nach oben mit Entsendungslogiken, um dann auch Kontrolle mit viel mehr Publikumsbeteiligung. Ich will mal betonen, die haben ja in diese No-Billag-Initiative abschlägig beschieden damals. Also damals, als es gegen den Rundfunkbeitrag ging, haben die durchaus verstanden, gerade die sprachlichen Minderheiten in der Schweiz, ja, das Rätoromanische hätte ja keine Chance im Medienmarkt, brauchen natürlich einen Platz für im öffentlich-rechtlichen System. Und obwohl der doppelt so teuer ist wie unser, Rundfunkbeitrag im Jahr, haben sich die Schweizer mehrheitlich für den Erhalt entschieden. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Davon kann man lernen. Aber auch was die strukturellen Veränderungen anbelangt, könnte man viel lernen. Manches ist in Deutschland nicht so durchführbar. Da haben wir Interviews geführt und führen auch weiter Untersuchungen. Und dass wir dazu kommen, dass wir sozusagen Ombudsleute in den Rundfunk, in den Kontrollgremien, im Hörerrat, ne, ZDF-Fernsehrat, Kontrollgremien hätten weniger politischen Einfluss und mehr Partizipationsmöglichkeiten. Je länger wir daran arbeiten, das ist ja nun schon sehr lange, und je mehr wir daran abprallen, ich war ja da auch lange mit Herrn Welchering im Gespräch, dazu gibt's auch einige Videos auf YouTube, wo wir die Reformen des Öffentlich-Rechtlichen, ich glaube 3 oder so, wo wir das besprochen haben, je länger wir daran arbeiten, umso mehr verlieren wir den Glauben an die Möglichkeit. Also der ÖRR ist im Wesentlichen zu einer Pensionskasse verkommen mit angegliedertem Rundfunkbetrieb, wo diejenigen, die das Programm machen, am wenigsten Geld verdienen und langfristig am wenigsten abgesichert sind, denn die kommen nicht mehr in dieses alte Versorgungssystem. Das kann so nicht sein, das kann so nicht bleiben. Und was viele nicht wissen, ist, dass das bei uns ja so abgesichert ist, dass wenn das Rundfunk, also das Beitragssystem platzt, wird das steuerlich kompensiert.
Ach so.
Also das ist gar nicht abschaffbar.
Okay.
Wir müssen das reformieren, ja, so. Ich meine, wir kriegen dann so ein französisches System, wo wir über die Steuerzuweisung ja dann politisch noch mehr Einfluss haben. Das kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein. Da haben sich viele Kritiker auch nicht ausreichend mit dem Mediensystem befasst. Wir haben da, ich nenne das immer, eine Perle mit Defekten. Und da lohnt es sich für zu kämpfen. So kann es nicht weitergehen und ich verzweifle auch zunehmend, weil ich denke, ich bin Wessi. Mehr Wessi wie mich gibt's gar nicht. Ich komme direkt von der holländischen Grenze, ne? Aber trotzdem habe ich manchmal so den subjektiven Eindruck, kann man vielleicht mal Leute fragen, die das noch erlebt haben, dass wir uns wie am Ende der DDR gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk befinden. Die Hierarchen, wie der Herr Welchering sie, finde ich, sehr richtig nennt, die wollen es nicht hören, die glauben, sie kommen mit ihrem Ding durch. Und das Potenzial, das vor die Wand zu fahren, besteht. Ich habe ein bisschen Hoffnung, seit Herr Gedüfke weg ist, mit Herrn Hager jetzt in der Funktion des der ARD-Vorsitzenden, den ich sehr originell fand in einigen Dingen. Der kommt ja auch aus dem Medienmanagement, der hat vielleicht einen etwas anderen Überblick. Herr Gnüfke war ja damals für diese Ukraine-Berichterstattung verantwortlich, die ich hier ausgestellt hatte, in ihrem gesamten Versagen, wo wir noch die Einräumungen vom Tagesschau-Blog gesichert haben natürlich, die man heute online nicht mehr findet, ne? Ja, mal sehen, ob da noch was geht. Auf den würde ich jetzt gerne mal zutreten. Ich hatte auch mal mit ihm ein Für und Wider in einer Zeitschrift publiziert. Also vielleicht geht da noch was. Und wenn da nichts geht, dann weiß ich auch nicht mehr.
Ja. Sie haben jetzt schon, oder vielleicht ist es auch so ein bisschen der Rahmen, als wir über Ihr Institut sprachen, glaube ich, sagten Sie, dass es ursprünglich die Idee war Medienbildung. Und das ging dann nicht, ne? War das bei der Namenfindung so?
Nein, Medienpädagogik.
Medienpädagogik, genau. Da würde ich auch hin, weil ein Teil bei der Recherche zu dem Interview war, wie Sie über digitale Medien in Schulen auch gesprochen haben. Also da ich aus der Pädagogik komme, verfolge ich das seit Langem und sehe auch immer so die Etats, die zur Verfügung gestellt werden, damit Schulen ausgestattet werden mit Geräten, und kenne es auch von Freunden, die dann plötzlich dastehen und sagen, ja, jetzt ist hier irgendwie iPad-Pflicht oder irgendwas passiert jetzt hier. Und wir haben auch im Vorgespräch, und es kommt ja jetzt auch hier raus, na klar kann man irgendwie sich jahrelang an den Medien abarbeiten, aber es gibt immer den Konsumenten. Es gibt immer der mit Medien umzugehen hat, umgeht. Und das fängt natürlich früh an, irgendwie zu lernen, was ist das eigentlich? Also in Schulen natürlich auch schon vorher. Bevor wir da reingehen zu dieser Medienkompetenz, nochmal, vielleicht können Sie nochmal kurz aufdröseln, wie kam es jetzt dazu, dass plötzlich europaweit, ja, so mein Kenntnisstand ist, dass die Schulen digitalisiert werden müssen. Und was bedeutet eigentlich Digitalisierung? Was ist das?
Vielleicht noch ein Satz davor, da hat sich auch mein Institut entwickelt über seine 20 Jahre Existenz jetzt. Wir sind ja angetreten mit dem Slogan für Medien, mit Medien, durch Medien. Wir haben gedacht, wir würden medienpädagogische Inhalte in den Medien platzieren können. Naiv, Wie gesagt, die konstruktiven Medienkritiker, ne, einfach mal zeigen, wie so ein Beitrag zustande kommt, daran reflektieren, wie der auch aussehen könnte, wie ist dann der Eindruck, nimmt man ein anderes Bild, nimmt man eine andere Bildunterschrift, wie sieht das dann aus, mit verschiedenen Überschriften, was für einen Priming-Effekt hat man dann, mit welchem Eindruck geht man in die Lektüre des Textes, wenn man ihn überhaupt noch liest, was sieht man dann, was übersieht man? Wir sind ja da alle so wahrnehmungsfiltermäßig immer unterwegs. Und das wollte man nicht, schlicht und ergreifend so. Deswegen haben wir uns immer mehr auf diese Medienbildung, also auch auf die Bildungseinrichtungen verlegt, Fortbildungen für Lehrkräfte, solche Dinge oder auch Projekte mit Schülern. Und müssen mit Erschrecken feststellen, dass es irgendwie gelungen ist, im öffentlichen Diskurs das Thema Medienbildung und Media Literacy, wie es im Englischen heißt, auf Digitalfragen zu reduzieren. Und das hat mit einer PR-Kampagne zu tun, die man anscheinend nicht erkannt hat oder auch heute nicht erkennt. Das ging jetzt ausnahmsweise wirklich mal auf Bill Gates zurück, in persona, der in den 1990er Jahren durch Europa gereist ist, überall auf Regierungsebene vorgesprochen hat und seine Technik, Microsoft, sozusagen als Bildungstool empfohlen hat für eine gleichberechtigte Bildung. Das hat auch lange ja Achim Berg, der hier für Microsoft in Deutschland war, propagiert. In der FAZ damals, in verschiedenen Medien. Bildungsgerechtigkeit geht sozusagen über Digitalisierung, weil dann ist egal welche Herkunft, dann haben alle die gleichen Bildungschancen. Wir wissen von Studien, spätestens seit 2005, erste IFO-Studie zu dem Thema, dass die Bildungsschere mit Digitalisierung zwischen den verschiedenen Schichten noch weiter aufgeht. Manche Familien können das gut konstruktiv, vor allen Dingen durch Restriktion begleiten, andere nicht. Die haben zum Beispiel während Corona dann teilweise Dinge angeschafft, wo sie dachten, dann, sonst können die Kinder dann die Bildung nicht verfolgen. Die hocken jetzt davor und daddeln. Sind die absoluten Bildungsverlierer in dem Kontext. Und was viele auch nicht begreifen ist, dann diese Frühdigitalisierung, die versucht wurde, da geht's um Absatz. Ne? Da werden erste Generationen von Computern gesponsert, die Software muss natürlich Microsoft sein und so weiter. Und da haben sich die Schulen teilweise auch und die Ministerien sehr unsouverän verhalten. Es ging dann auch um Förderung, ne? Da gab es ja Sponsorings, da hat man das gerne genommen. Und dass man damit etwas etabliert, was man so schnell ja gar nicht wieder los wird, dass man keine eigenen Plattformen auflegt, dass man keinen Datenschutz implementiert. Also das bringe ich den Schülern bei, da mal gleich... das ist völlig widersprüchlich in sich, also auch im Rahmen der Digitalisierung. Aber vor allem, man hat das versucht zu umgehen, ausgeblendet, was Pädagogen seit Jahr und Tag wissen. Jean Piaget. Jean Piaget ist ja von der neurologischen Forschung bestätigt worden. Die Entwicklungsstufen des Kindes, das Aneignen der Welt durch die sensomotorische Phase, das Lernen in Beziehungen, dann langsam immer abstrahierendere Prozesse, bis man irgendwann, wenn die Hirnsynapsen verschaltet sind, ab 12 ungefähr auch abstrakte Operationen der Reflexion sozusagen dann durchführen kann. Wenn ich dieses sensomotorische Erleben im Räumlichen, ja, über Kreuzkrabbeln für die Synapsenverschaltung, fürs mathematische Verständnis, wenn ich das nicht stattfinden lasse, weil die Kinder früh vor irgendwelchen flachen Bildschirmen sitzen, übrigens, oder Leporellos sehen, also auch die vielen Leporellos, wo man frühzeitig Bilder gibt für eigentlich Fantasie von Kindern.
Was ist das?
Leporellos, das sind so kleine Büchlein, die man so aufziehen kann. Oder sag mal Bilderbuch, ja. Dass man, anstatt die Fantasie der Kinder zu fördern in der frühen Phase, wo man Märchen erzählt, Geschichten erzählt, wo man im Gespräch mit den Kindern die Fantasie fördert, dann durch ein Bild reduziert, wir kennen das, ne, auch später. Wir haben eine Vorstellung durch ein Buch, wie sieht der Held aus? Und dann gehen wir ins Kino und ab da ist vorbei. Dann sieht unser Held aus wie der Schauspieler. Ja. Und das Bild werden wir nicht mehr los.
Ja.
Und diese ganze Reduktion von Fantasie und kindlichem Wahrnehmen und Entwickeln durch zu frühe Medienangebote, sei es ein Bilderbuch oder eben Fernsehen, vor allem völlig unterschätzt, frühes Fernsehen fördert die Aufmerksamkeitsdefizitstörungen. Ja? Bevor ich ein Interesse entwickeln kann, wo ich lange drüber nachdenke, worüber es Gespräche gibt, wozu ich basteln kann, wozu ich mir dann Bilder ansehen kann und so weiter, kommt schon das nächste Thema. Das reduziert ja Auseinandersetzung. Kinder sind, eigentlich wollen sie dasselbe immer wieder spielen. Wir Erwachsenen sind es dann, die es aushalten oder nicht. Ne? Und diese ganze Übersättigung, die reduziert die Bildungschancen unserer Kinder. Und dann kommt das Digitale dann noch on top. Und dass viele meinen, wenn sie dann irgendwelche Förmchen da wischen auf dem Bildschirm, hätten sie den gleichen Effekt wie mit so einem Steckpuzzle. Das ist erwachsene Dummheit, weil man diesen Wahrnehmungsvorgang nicht mehr wahrnimmt. Ne? Das Runterfallen von Bäumen, da habe ich sehr viel Erfahrung mitgemacht. Also was es heißt, wenn ich Superman spiele, das ist eigentlich eine ganz heilsame Erfahrung, bevor ich mich da in irgendwelche Fantasien verliere und es mal von in New York von einem Hochhaus probiere. So, und da gibt es, habe ich den Eindruck, im bildungspolitischen Bereich zu wenig Wissen drüber. Wir haben mal bei einer, das hieß glaube ich Digitale Chancen, eine Kommission im Bundestag, das habe ich begutachtet damals und konnte nachweisen, dass viele der Texte, die dort als medienpädagogisches Angebot standen, Werbetexte von Microsoft waren. Schlaumäuse beispielsweise. Wir wissen aus der Sprachforschung, dass Sprachlernen in Beziehung stattfindet durch viel Reden. Übrigens egal in welcher Sprache. Sie lernen dann auch die andere ganz schnell, wenn man mit ihnen spricht. Und zwar richtig. Und das wurde alles Werbetexte, wie toll jetzt diese Software wäre, was überhaupt nicht funktioniert, nimmt dann Eingang in Bundestagspapiere als medienpädagogisches Angebot, weshalb ich ja beispielsweise fordere, evaluiertes didaktisches Material. Das steckt hinter diesem Begriff. Wir brauchen eine Lehrplankommission. Die Politik kann sich nicht durch Projektschulen und irgendwelche Auslagerungen in Informatikkurse, was soll jetzt ein Informatik Lehrer zur Media Literacy wissen? Wie sollen sich die Lehrkräfte in Deutsch, Sozialkunde, Geschichte das alles nebenbei aufpacken? Jemand, der in Frankreich gelebt hat, kann auch nicht Französisch unterrichten. Also das ist ein Schulfach. Da brauchen wir einen Lehrplan, wir brauchen ein Studium, wir brauchen Fortbildungen dafür und evaluiertes didaktisches Material, denn in dem Bereich kursiert viel Werbetext von Microsoft, der auch auf politischer Ebene, bildungspolitischer Ebene teilweise gar nicht als solcher erkannt wurde. Und deswegen haben wir kein vernünftiges Schulfach Medienbildung. Und ich fürchte, wir haben gar nicht das Interesse daran, habe ich den Eindruck. Es mag manchmal an Wissen fehlen, aber vielleicht auch Interesse. Vielleicht ist ja auch der mündige Bürger, der dann entstehen würde, Reflexion über Meinungsbildungsprozesse, störend. Aber auch der Journalismus wäre besser, wenn wir alle ein Schulfach Medienbildung hätten. Alle garantiert, nicht vom engagierten, von der engagierten Lehrkraft abhängig, sondern systematisch, je nach Schulform, je nach Hirnentwicklung der Kinder, ein sinnvolles Angebot, sinnvoll aufeinander aufbaut. Programmieren gehört dann vielleicht auch dazu, ganz im letzten Schuljahr, so wie die Leute aus dem Silicon Valley ja auch eher ihre Kinder in sowas wie Waldorfschulen schicken und in den Wald und wissen, dass sich diese Techniken ganz einfach später aneignen lassen und es da keine Angst gibt. Also ich vergleiche das gerne mit dem Führerschein machen. Ne? Also wenn man meint, den heutzutage noch machen zu müssen, dann macht man das in einem gewissen Alter und es macht überhaupt keinen Sinn, ein dreijähriges Kind vor so einem Simulator zu setzen aus Angst, es würde dann später den Führerschein nicht machen. Was man weiß aus der Wahrnehmungsforschung ist, ein Kind vor dem Alter von 5, 6 kann Geschwindigkeiten nicht richtig abschätzen. Ich kann ihm dann in der Verkehrserziehung nicht das alleinige Überqueren der Straße beibringen. Das geht erst ab dem Schulalter. Und diese Wahrnehmungsentwicklungsstufen, die muss ich hier wahrnehmen. Die Sendung mit der Maus ist für Fernsehanfänger denkbar ungeeignet, wegen der vielen Formatwechsel. Das ist Tennis. Stereotypes Tennis. Das ist ein Einsteigerformat in dem Alter, wenn man meint, es muss jetzt unbedingt Fernsehen sein. Ja? Und die Sendung mit der Maus frühestens ab 6 oder 7 bestenfalls. Also da gibt es Forschung, die muss man mal zusammenführen und dann kann man ein sinnvolles Programm auflegen und schulische Bildung danach ausrichten. Und das muss eine Lehrplankommission machen, da kommen wir nicht drum herum. Alles andere ist Wirtschaftsförderung und die fördert Konsum und nicht Medienbildung.
Also wenn ich richtig informiert bin, also ich würde da zustimmen, obwohl ich es natürlich nachweisen kann, dass ich würde ein Interesse dahinter vermuten, eben nicht medienkompetente Bürger zu haben, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie relevant es ist, dass Menschen nicht sehr reflektiert mit Medien umgehen, wenn es darum geht, irgendwelche Narrative durchzusetzen. Deswegen macht es für mich Sinn. Aber wenn ich richtig informiert bin, gibt es auch schon mittlerweile skandinavische Länder. Ich weiß, ich habe gerade vergessen, welches.
Wo Dänemark.
Wo sich zum Beispiel auch ein Minister sogar entschuldigt hat, nach dem Motto, wir haben euch da in ein Experiment reingelockt und wir wussten überhaupt nicht, was dabei rumkommt. Und wir können jetzt so feststellen, das war nicht gut für euch.
Genau.
Ist das Dänemark gewesen?
Das ist Dänemark gewesen und man hat die ganze Digitalisierung dort auch wieder zurückgeführt.
Genau.
Übrigens, wenn Digitalisierung, dann fange ich mit 10 Fingerschreiben an, also ganz einfach Schreibmaschine üben, ne? Keine Tablets. Mhm. Da kann ich nur Buttons drücken und was bestellen. Das redet sogar mit mir, da muss ich nicht mal mehr lesen und schreiben lernen. Mhm. Dänemark hat das zurückgefahren und man hat eben festgestellt, durch Lernforschung, nicht durch Meinungsumfragen, bei uns werden ganz gerne mal Meinungsumfragen unter Schülern, Lehrern oder sonst wem gebracht. Digitalisierung ist super und daraus geschlossen, wir bräuchten mehr digitale Bildung. Dafür brauche ich Lernforschung. Wie sind denn die Lerneffekte? Und die sind denkbar schlecht. Mhm. Und deswegen hat man das dort zurückgeführt. Übrigens, es gibt noch ein anderes Beispiel. Also in dem Bildungsbereich eindeutig ist Dänemark ein gutes Beispiel. Da könnte man lernen, statt die Fehler zu wiederholen. Es gibt aus den USA noch ein interessantes Beispiel. In USA gibt es ja einen besseren Verbraucherschutz als bei uns. Ne? Da klagen die Menschen dann auch. Und es haben Menschen geklagt gegen die Little Einsteins von Disney oder wollten klagen. Und man hat eben festgestellt, die Little Einsteins, die ja dann so Video-Dinge, toll, da werden lauter Einsteins entstehen, wenn die diese kleinen TV-Programme sehen. Schon für winzige Babys. Ja, also es war eigentlich jeder logisch, der damit betraut ist irgendwie, dass das nicht funktionieren kann. Aber man hat dann auch den wissenschaftlichen Beweis aus den USA, dass durch die Besetzung der wenigen kurzen Wachphasen von Babys, wo sie ihre Welt eben in Beziehung und räumlich wahrnehmen müssen, durch Strampeln und Krabbeln und Bewegen, die sozusagen dann durchzustellen mit flachen Bildschirmangeboten, eindeutig die Hirnentwicklung, die Synapsenbildung verschlechtert hat. Und die ja dann auch in gewissen Phasen passiert und dann später auch nicht mehr oder nicht mehr so leicht und so weiter. Also nachhaltiger Schaden entstanden ist. Kognitiv. Mhm. Und das ist sozusagen geeignet dafür, dass in den USA geklagt wird. Und dann hat man klugerweise Disney diese ganzen Little Einsteins dort auch vom Markt genommen.
Okay.
Bei dem wollte man natürlich ausweichen.
Weil es ja auch Sammelklagen gibt
genau.
in den USA.
Und bei uns gibt es die aber noch, ne? Also,
okay.
Ja, also die können Sie bestellen hier.
Ja.
Und das finde ich sehr bezeichnend, wenn man also Forschung, da gibt's Pediatrics, das ist so eine Fachzeitschrift in den USA, da gibt's auch kontroverse Debatten und da gibt's auch ein paar, ich nenne sie jetzt mal Influencer-Wissenschaftler, die Forschungsprojekte aus einem bestimmten Bereich finanziert bekommen haben, da muss man immer genau gucken. Kriterien sind unabhängige Langzeitforschung. Also wir arbeiten in dem Bereich sehr oft mit anekdotischer Evidenz. Das kennt man aus der PR. Edward Bernays hat so gearbeitet, der PR-Guru aus den USA, dass man sich Studien herangeholt hat, die irgend so eine anekdotische Evidenz bilden konnten. Ne? Dieses Mädchen war immer sehr auffällig und jetzt ist sie Superschülerin wegen Digitalisierung. Ja, aber wo ist das Mädchen in 10 Jahren? Mhm. Wissen wir nicht, weil es ist keine Langzeitforschung. Und dann natürlich die Frage, wer finanziert welche Forschung? Wenn wir diese Faktoren rausnehmen, sind die Sachen sehr, sehr eindeutig, in welche Richtung das geht. Und das kann man in Pediatrics beispielsweise nachlesen für diesen Bildungsbereich.
Aber Deutschland ist weiter auf Kurs Digitalisierung der Schulen, oder?
Wir machen alles nach, was bei den anderen schon, was in den USA schon, wir machen das Wirtschaftskonzept nach, wir machen alles nach, was dort schon als nicht funktionierend widerlegt wurde, das natürlich auch, ja.
Ich würde ganz gerne noch zum Schluss unseres Gesprächs eine offene Frage stellen. Gibt es noch irgendwas so zum Thema Medienverantwortung? Medienpädagogik ist Ihnen ja auch ein relevantes Anliegen, habe ich so den Eindruck. Was Ihrer Meinung noch gesagt werden sollte zu den Zuschauern und die Zuschauerinnen?
Vielleicht würde ich gerne noch mal allgemein sagen, weil jetzt bei uns hier im letzten Part so ein Framing aufgekommen ist, die Politik will das nicht und so. Die Bürger wären dann medienmündig, ne? Oder eben medialiterat sozusagen. Auch die zukünftigen Politiker wären dann medienmündiger. Und auch die zukünftigen Journalisten wären medienmündiger. Also man muss einfach mal gucken, auf welchem Stand kommt man, in welche Art von Ausbildung oder in welchen beruflichen Werdegang. Wir als eine Demokratie, also auch wenn das nur eine repräsentative ist, es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten, aber nehmen wir mal das, sind absolut auf der Reflexion von Meinungsbildungsprozessen angewiesen. Demokratie theoretisch. ne, ich brauche nicht nach in die anderen Länder gucken und die diesen Anspruch vielleicht gar nicht haben. Aber wir haben den. Und dafür brauchen wir das. Das ist tatsächlich ein Querschnittsthema. Medienanalyse ist ein Querschnittsthema und darum muss es als Schulfach unterrichtet werden, weil wir das in allen anderen Bereichen, auch bei der Beurteilung von Schulbüchern, die sind ja auch Auswahldarstellungen, ne? Auch bei allen Dingen eigentlich brauchen und wir kämen auf einem ganz anderen Stand am Ende heraus. Es ist was wie Lesen und Schreiben und Rechnen, dass ich nicht sozusagen erst mir da großartig was aufpacken muss und das kostet Zeit und das schaffe ich ja nicht, wenn ich den und den Beruf wähle. Das verstehe ich alles aus der heutigen Sicht. Aber Media Literacy gehört in einen Basic-Bildungskanon für alle anderen Themen, um die es geht, um gewisse Standards abzudecken, und zwar in der Schnelligkeit der morgendlichen Medienrezeption. Im Schnitt nehmen wir ja im Schnitt 20 Minuten Informationen auf am Tag. Das hat Ignacio Ramonet mal als demokratische Zensur bezeichnet. Er hat gesagt, wir nehmen 20 Minuten im Schnitt, also wir vielleicht ein bisschen mehr, dafür andere weniger, Informationen auf am Tag. Und da ist ja die Frage, mit was werden die 20 Minuten zugekleistert? Und wenn wir uns mal hier in der Berliner U-Bahn das BZ-Fenster angucken, wo sozusagen völlige Nichtigkeiten neben irgendwelchen Nachrichten quasi für relevant erklärt werden, dann sehen wir ja, wohin die Reise geht. Das kann ja nicht die Basis für eine funktionierende Demokratie sein. Deswegen müsste es eigentlich das Anliegen von allen sein, uns hier mehr Mittel an die Hand zu geben. Darüber würde ich mich freuen, dass da mehr Unterstützung gäbe und ich würde gern meinen Teil dazu beitragen, mein Institut auch.
Dann lasse ich das als Schlusswort so stehen. Ich finde es schlüssig und stimmig und danke Ihnen für die Zeit.
Sehr gerne. Ebenfalls. Vielen Dank.